Ich möchte euch nochmal erstaunen, dass ein Liederdichter in so ein kleines Lied so viele Arten da reinpacken kann. Und mir schoss ganz einfach ein Gedanke durch den Kopf, das ich irgendwo mal gelesen habe. Es gibt 4000 Arten Marienkäfer. Nicht 4000 Marienkäfer, sondern 4000 Arten Marienkäfer. Das muss ich mal vorstellen. Ja, diese Vielfalt. Es gibt ein paar hundert oder tausend Arten Leuchtkäfer. So diese Glühwürmchen, die man im Sommer sieht. Ja. Und ihr wisst, dass ich mich da wieder immer wieder drüber nicht aufregen, sondern begeistern kann, ja, über diese Vielfalt. So las ich auch vor einiger Zeit, dass man in der Rhön immer noch unbekannte Tiere entdecken kann. So hat ein Forscher, der die Rhönquellen kartografiert und untersucht hat, hat eine bis dahin unbekannte Flohkrebsart entdeckt, hier oben in der Rhön. Oder im Vogelsberg gibt es die bestimmt auch. Ja. Also wir sind noch lange nicht am Ende. Die Vielfalt und die Kreativität unseres Gottes in der ganzen Fülle erfasst zu haben, das schaffen wir sowieso nicht. Das kriegen wir sowieso nicht hier oben rein. Gut, wir sind im Lukas-Evangelium, liebe Geschwister. Wir sind im Kapitel 10 des Lukas-Evangeliums. Und wir begegnen heute zwei Schwestern, der Martha und der Maria. Und wir lernen zwei Charaktere kennen, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Und so viel darf ich schon vorwegnehmen, diese Wesenszüge, die wir an diesen Geschwistern kennenlernen, die sollten in jedem Christen vorhanden sein und auch in jeder Gemeinde zu finden sein. Der Titel der Predigt für die Technik lautet Martha und Maria, zwei Aspekte geistlichen Lebens. Bei der Vorbereitung wurde mir bewusst, wie ausgeprägt die eine und wie mangelhaft die andere Eigenschaft bei mir vorhanden sind. Uns wird in diesem Text auch der Seelsorger Jesus vorgestellt, wie er Seelsorge an Maria und an Martha übt. So soll er auch in diesem Wort zu euch und zu mir heute Morgen reden, nicht ich rede, sondern wie wir auch gerade in dem Lied gehört haben, er soll zu uns reden. Wir lesen den Text, Kapitel 10, Verse 38 bis 42. Es geschah aber, als sie ihres Weges zogen, dass er in ein Dorf kam, und eine Frau mit Namen Martha nahm ihn in ihr Haus auf. Und diese hatte eine Schwester, genannt Maria, die sich auch zu den Füßen Jesu niedersetzte und seinem Wort zuhörte. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfe. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Maria hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Der vorliegende Bericht, der in dem Text vorliegende Bericht, ist eine von insgesamt drei Begebenheiten, wo uns diese Schwestern begegnen. Jetzt heute haben wir gelesen davon, Lukas 38, 10, 38 bis 42, im Johannesevangelium gibt es zwei Berichte, wo wir den Schwestern begegnen. Im Johannes Kapitel 11 wird berichtet, wie der Herr Jesus den Lazarus auferweckt. Da kommen die beiden Schwestern vor. Und dann in Kapitel 12 wird von der Salbung Jesu in Bethanien berichtet und wir erfahren dort, dass es Maria war, die den Herrn Jesus gesalbt hat mit Öl. Und interessanterweise in allen diesen drei Geschichten erfahren wir was von den Füßen Jesu. Ja, heute wird Maria zu den Füßen Jesu sitzen. Im Johannes Kapitel 11 fällt Maria dem Herrn Jesus zu Füßen. Und dann im Kapitel 12 salbt sie und trocknet die Füße des Herrn Jesus. Ich habe versucht, die drei Ereignisse in eine zeitliche Reihenfolge zu bringen. Und es wäre interessant, das mal zu betrachten und daran eine geistliche Entwicklung der Schwestern beobachten zu können, beziehungsweise feststellen zu können. Aber das bringt uns heute Morgen nicht weiter. Ich will ein paar Takte sagen zu der Situation und zum Kontext. In Kapitel 9 haben wir erfahren, dass sich der Herr Jesus auf eine Reise nach Jerusalem begegnet hat. Kapitel 9, Vers 51, als die Zeit näher rückte, in der Jesus in den Himmel zurückkehren sollte, machte er sich entschlossen auf den Weg nach Jerusalem. Auf dieser Reise gab es nun schon einige Begegnungen. Ein Dorf der Samariter hat ihn abgelehnt, wollte ihn nicht haben, weil er sein Angesicht nach Jerusalem gerichtet hatte. Und sie lehnten ihn ab. Dann begegnen ihm drei verschiedene Männer und bieten ihm an, dass sie ihm nachfolgen wollen. Aber der Herr Jesus muss ihre Motivation und ihre Prioritäten in Frage stellen. Sie hatten die falschen Prioritäten oder die Prioritäten falsch gesetzt. Dann sendet er 70 seiner Jünger aus, das Wort Gottes, das nahe Reich Gottes zu verkündigen. Und diese erleben auch viel in dieser Zeit, aber auch ihre Euphorie muss der Herr Jesus bremsen und muss die Prioritäten in der richtigen Reihenfolge bringen. Freut euch nicht darüber, dass euch die Dämonen untertanen sind, sondern freut euch darüber, dass eure Namen in den Himmel angeschrieben sind. Das wäre die richtige Priorität gewesen. Und letzten Sonntag hörten wir davon, wie der Herr Jesus einem Gesetzeslehrer begegnet, der ihn prüfen bzw. versuchen will. Und auch ihm macht der Herr Jesus klar, dass etwas in seinem Leben nicht die rechte Ordnung hat, die richtige Gewichtung hat. Und nun kommen sie auf ihre Reise nach Betanien. Das wird zwar hier nicht direkt genannt, der Ort, aber wir wissen eben aus den anderen Berichten, dass dort die drei Geschwister lebten. Betanien liegt nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Es ist ein Ort, der uns in biblischen Berichten immer wieder begegnet. Dort salbte Maria Jesu Füße. Johannes Kapitel 12. Jesu nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Betanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. Sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. In Betanien lebt Simon, der Aussätzige. Das lesen wir im Matthäusevangelium. Als aber Jesus in Betanien war, im Haus Simons, des Aussätzigen, kam eine Frau zu ihm, die ein Alabasterfläschchen mit sehr kostbarem Salböl hatte und goss es auf sein Haupt, als er zu Tisch lag. Das ist eine andere Salbung. Ja? Das ist eine andere Geschichte als die, die im Johannes 12 dann erzählt wird. Und in Betanien haben Jesus und seine Jünger öfters übernachtet. Matthäus 21, Vers 17, und er verließ sie und ging zur Stadt hinaus nach Betanien und übernachtete dort. Wie gesagt, lebten in dem Haus dort in Betanien 3 Geschwister, die mit ihren Charakteren 3 wichtige Aspekte eines echten Christen beziehungsweise einer lebendigen Gemeinde repräsentieren. Da ist Lazarus, er ist ein Freund des Herrn Jesus. Er liegt mit ihm zu Tisch. Er hat Gemeinschaft im Herrn und mit dem Herrn. Dann ist Martha da. Die dient, die arbeitet. Und Maria. Sie hört dem Herrn Jesus zu, sitzt zu seinen Füßen. Und wir sehen hier Liebe, Hingabe und Anbetung. Die 3 Geschwister zeigen uns 3 Aspekte einer lebendigen Gemeinde. Gemeinschaft im Herrn, Dienst im Herrn und Liebe, Hingabe und Anbetung. Den Lazarus werden wir nun ausblenden. Es geht ja hier um Martha und um Maria. Wie der Herr Jesus die Schwestern begleitet, werden wir nun im Folgenden sehen. Zunächst Martha. Ihr Name bedeutet Herrin. Sie ist eine extrovertierte Frau, ein richtiges Energiebündel, kontaktfreudig, eine richtige Powerfrau. Rational, realistisch und gastfrei. Martha nahm den Herrn Jesus in ihr Haus auf. Ja, was ist das für eine Gastfreundschaft? Ihr Frauen stellt euch vor, der Mann steht vor der Tür mit 13 rauen Männern im Gefolge und sagt, Hunger, ja, guck mal, hast du noch ein paar Konserven? Ja, schlacht mal schnell ein Schaf. Ja, das musst du dir mal vorstellen, ja. Martha nahm den Herrn Jesus in ihr Haus aus, aber auch im Gefolge davon die Jünger. Ja, und jetzt vielleicht eine kleine Anwendung, mal Klammer auf, ja. Nimmst du Jesus in dein Leben, in dein Haus auf, dann musst du auch seine Jünger akzeptieren. Jesus gibt es nur im Doppelpack, einschließlich der Jünger. Und das sind komische Typen, originell, Zweifler, Besserwisser, Nörgler, Großspurige, Choleriker, die ganze Palette. Ja. Meine Schwester hat damals mal gesagt, wenn du heiratest, heiratest du nicht nur deine Frau, sondern die ganze Familie mit. Und so geht es hier auch. Wenn du den Herrn Jesus aufnimmst, musst du die ganze Familie mit akzeptieren. Und das ist manchmal vielleicht gar nicht so einfach. Also, die Schwestern bekannten sich zum Herrn und zu seinen Nachfolgern. Sie nahmen ihn aber auch in ihr Herz auf und glaubten an ihn. Im Johannesevangelium lesen wir, sie, die Martha, spricht zu ihm, ja Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Sie ist eine gläubige Frau, sie scheint sich doch noch zu den Füßen Jesu gesetzt zu haben und hat ihn näher kennengelernt und einiges von ihm gelernt. Dann schauen wir mal nach der Maria. Der Name bedeutet Bitterkeit, kommt von Myrrhe. Sie ist introvertiert, keine auffallende Frau, nicht dominant, sie ist still, sie hat wenige Worte. Als beispielsweise der Herr Jesus endlich nach Bethanien kommt, als Lazarus gestorben war, war auch Martha da die Wortführerin. Das könnt ihr im Johannesevangelium nachlesen. Maria sprach nur einen Satz. In allen drei Szenen hat Maria irgendwo mit den Füßen Jesu zu tun, das habe ich schon gesagt. Maria ist zurückhaltend, mitfühlend, empfindsam, lernbereit, aber sie ist auch sehr mutig, werden wir noch sehen. Zwei unterschiedliche Menschen, die auf ihre Weise den Herrn Jesus wertschätzen und ihn lieben. Zwei Charaktertypen, die wir in unseren Gemeinden brauchen. Zwei Wesensarten, die auch in unserem Leben gefunden werden sollten. Aber beide haben Seelsorge nötig. Die Martha braucht Korrektur, sie braucht Zurechtweisung, sie braucht Ermahnung. Wir lesen, Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Ja, sie dient, trotz ihres Namens, der Herrin bedeutet. Sie dient. Von Natur aus sind wir nicht gerne solche, die wir dienen wollen. Wir lassen uns viel lieber dienen. Wir möchten unser eigener Herr sein und wenn möglich Herr über andere. Dabei hat der Herr Jesus uns ein Beispiel gegeben. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und nun lernen wir an Martha einen Charakterzug kennen, den ich nur zu gut selbst kenne. Ich bin am Dienen. Nun sollen aber auch alle mitkriegen, wie ich diene und wie sehr ich darunter leide. Martha wird öffentlich. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen? Da sitzen mindestens 14 Männer. Mindestens. Der Jesus, die 12 Apostel und Lazarus. Und die sollen jetzt mal mitkriegen, wer hier den Laden schmeißt. Wer hier die Schoße zusammenhält. Das wird jetzt endlich mal Zeit. Und auch die Klage, die Martha hier dem Herrn Jesus vorbringt, die kenne ich nur zu gut. Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Ich kann Martha gut verstehen. Ich bin ganz allein. Ich bin am Dienen. Immer ich. Alle kommen zu mir. Ist sonst keiner da? Wer wird angerufen, wenn es irgendwo brennt? Martha. Wenn irgendjemand vor verschlossener Tür steht, wer kommt? Martha. Kannst du mal, Martha? Könntest du nicht mal, Martha? Und wisst ihr, was dann noch am schwersten zu ertragen ist? Wenn dann noch jemand sagt, musst du das eigentlich tun? Ist das deine Aufgabe? Als Ältester, ist das ein Hirtendienst, den du da tust? Ich habe ein bisschen überzeichnet, liebe Geschwister. Das geht wahrscheinlich nicht nur mir so. Wir haben viele Brüder und Schwestern, die das vielleicht nachvollziehen können. Und Gott sei Dank stehen auch sie treu im Dienst und haben nicht die Möglichkeit, sich mal hier öffentlich auszuweinen. Ich denke, ihnen ergeht es ähnlich. Was aber sagt der Herr an anderer Stelle? Was ist seine Seelsorge an uns Marthas, an uns Dienern? So auch ihr, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen ist, so sprecht: Wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Ich weiß, der Dienst ist für den Herrn. Ich diene aus Dankbarkeit. Aber in mir schlummert auch eine Martha. Ich durfte mal meinem Herzen Luft machen, bitte verzeiht mir. Ich bin ein Martha-Typ, eben ein Martin. Und ich brauche nicht so sehr eure Anerkennung und euer Lob, als mehr die Seelsorge von unserem Herrn Jesus. Genauso wie Martha und Maria. Und vielleicht habe ich deswegen den heutigen Text zum Studium erhalten, um das zu lernen. Und das Tragische ist, den Text habe ich mir selbst ausgesucht. Aber das Schöne ist, ich muss nicht so bleiben. Der Herr Jesus tadelt und ermahnt nicht die Maria, sondern die Martha. Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Und das griechische Wort hier für das beschäftigt, das wird übrigens nur hier im Evangelium an dieser Stelle gebraucht. Das Wort heißt, es bedeutet abgezogen, abgelenkt durch, hin und her gerissen oder hin und her gezogen, ganz in Anspruch genommen. Sehr beschäftigt sein mit vielem Dienen. Der Blick ist nicht auf das momentan Wesentliche gerichtet, auf das, was momentan angebracht ist, sondern der Blick ist abgelenkt. Während Maria zu den Füßen Jesus sitzt und zuhört, wird Martha abgezogen, sie wird abgelenkt von dem, was sie momentan für das Wichtigste hält. Was wäre denn in dieser Situation das Wichtigste gewesen? Dem Herrn Jesus zuzuhören. Der war auf der Durchreise. Der war auf der Reise nach Jerusalem. Und er kam so schnell nicht wieder. Der Jesus hatte nicht viel Zeit. Jetzt war die Gelegenheit, vom Meister zu lernen. Aber Martha diente. Die Gefahr ist, dass man durch zu viel Dienen die Gemeinschaft mit dem Herrn verliert. Dass man die Liebe zu dem Herrn verliert. Und dass man die Freude am Dienst verliert. Jesu Tadel an Maria ist nicht der, dass sie überhaupt dient, sondern dass sie jetzt dient. Jetzt, wo Jesus im Haus ist, wo er Zeit hat. Martha hat nicht den Augenblick erkannt, wo er ihr dienen will. Und Maria, sie Die Empfindsame, die Melancholische, sie braucht Ermutigung, Zuspruch, Trost. Alles das, was Gottes Wort zu bieten hat. Und deswegen sitzt sie zu Jesu Füßen. Aber sie wird kritisiert, öffentlich angegriffen. Man ist der Meinung, eigentlich wäre etwas anderes dran, etwas Dringlicheres. Du verschwendest deine Zeit. Das, was du tust, ist nicht produktiv. Und nun, wie sieht nun die Seelsorge des Herrn Jesus an den beiden aus? Martha poltert in die Versammlung hinein, unterbricht die Predigt des Herrn Jesus. Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat, zu dienen? Sag ihr doch, dass sie mir helfe. Und wie reagiert der Herr Jesus? Reagiert er im gleichen Ton zurück, so nach dem Motto, wie man in den Wald hineinruft, so schallt's zurück? Nein, die doppelte Nennung des Namens drückt die ganze Liebe aus, die der Herr Jesus in die nun folgende Ermahnung legt. Martha, Martha. Keine Brüskierung, keine harte Zurückweisung, nur Liebe und Sanftmut strahlen aus diesen beiden Worten. Aber er muss auch ein ernstes Wort mit ihr reden. Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig. Ja, was ist denn nun nötig, das eine? Der Hinweis, dass Maria das gute Teil erwählt hat, könnte einen richtig ärgern. Soll ich nur den ganzen Tag mit Bibellesen, Beten und Predigt hören verbringen? Und wer macht die Arbeit? Es wäre falsch, wenn wir das eine gegen das andere ausspielen wollten. Alles hat seine Zeit. Es wäre falsch, aufgrund des Tadels Marthas und des Lobes Marias nun den ganzen Tag in Meditation und geistlichen Höhenflügen weltfremd versunken zu verbringen. Auch Jesus tat beides. Er arbeitete hart. Und er suchte auch immer wieder die Stille bei seinem Vater. Einmal, als die Jünger so viel gearbeitet hatten und erschöpft waren, hat er ihnen Urlaub verordnet. Markus 6, Vers 31, und er sprach zu ihnen, kommt ihr selbst allein an einen öden Ort und ruht ein wenig aus. Denn diejenigen, die kamen und gingen, waren viele und sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. Die hatten richtig Stress, da war richtig was los. Die kamen nicht mal zum Essen. Es gibt Leute auch hier in der Gemeinde, die das nachvollziehen können. Dann komme ich um 5 Uhr irgendwo hin und dann sagt er, ich sitze jetzt beim Mittagessen, ich bin noch nicht dazu gekommen. Ja, die hatten richtig Stress. Und der Herr Jesus sagt, kommt, ruht ein wenig aus. Maria muss sich nicht rechtfertigen. Sie saß zu den Füßen Jesu und hörte zu. Und das ist die Voraussetzung, um ohne Stress und Schielen nach Anerkennung zur Ehre Gottes zu dienen. Aus der Stille heraus erwächst der eigentliche Dienst. Ist Stille da und es erwächst daraus kein Dienst, dann ist das keine heilige Stille, sondern Grabesstille. Aus der Stille heraus erwächst der Dienst für den Herrn Jesus, der eigentliche Dienst. Maria kam noch zu ihrem Dienst. Johannes 12, Vers 3. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschter, kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt vom Duft dieses Öls. Das Haus wurde erfüllt von dem Duft ihres Dienstes. Diese Geschichte wäre es wert, separat betrachtet zu werden. Und das haben wir auch getan, als wir das Johannesevangelium betrachtet haben. Aber nur so viel, was für ein Dienst, den Maria hier tat. Das ganze Haus roch nach kostbarer Narde. Der Herr Jesus roch danach, die Jünger rochen danach, selbst Judas roch nach kostbarer Narde, auch wenn er sich darüber aufregte. Dem Duft, den Marias Salböl verbreitete, konnte sich keiner entziehen. Was für ein schönes Bild für einen Dienst, den eine Maria tun kann. Wohlgeruch verbreiten, angenehme Atmosphäre verbreiten. Das ist ein sehr wertvoller Dienst der Marias. Nochmal zu Martha. War nun sie nach dem Tadel der Korrektur der Seelsorge des Herrn Jesus beleidigt? William MacDonald hat einmal geschrieben, wie wir auf Kritik reagieren, ist der Lackmustest eines christlichen Charakters. Wie wir auf Kritik reagieren, ist der Lackmustest eines christlichen Charakters. Wir erfahren keine direkte Reaktion von Martha. Sie rechtfertigt sich nicht und zieht sich auch offensichtlich nicht schmollend in eine Ecke zurück. Sie wirft auch nicht das Handtuch und kündigt und sagt, soll doch jemand anderes die Arbeit machen. Sie scheint die Korrektur angenommen zu haben. Wir haben bereits mehrfach den Bericht aus Johannes Kapitel 12, der Salbung von Bethanien, gehört. Dort kommt es zu einer vergleichbaren Situation. Die Jünger und Jesus sind wieder versammelt und Martha ist am Dienen. Und sie beschwert sich aber auch nicht mehr. Sie macht ihren Dienst und überlässt Maria deren Dienst. Und ich gehe mal davon aus, darf mal ein wenig träumen, dass sich Martha über Marias Dienst gefreut hat. Anerkennen wir doch die Dienste der Geschwister. Auch wenn ich einiges anders machen würde, bei mir wäre das Ergebnis natürlich ein ganz anderes und viel besser als das, was der Bruder oder die Schwester macht. Anerkennen wir doch die Dienste der Geschwister. Die Geschwister haben ihren Auftrag vom Herrn und sie sind dem Herrn rechenschaftspflichtig, nicht mir. Wie reagieren wir auf Kritik? Spurgeon hat einmal gesagt, ich habe aus der Kritik meiner Feinde mehr gelernt als aus den Schmeicheleien meiner Freunde. Ich wünsche mir, dass ich besser mit Kritik umgehen kann. Wir alle haben da sicherlich noch reichlich zu lernen. Ich komme zum Schluss. Am Beispiel Marthas und Marias wollen wir einiges lernen. Wir sollen und müssen und dürfen regelmäßig diszipliniert still zu den Füßen Jesu liegen. Diese Stille ist elementar. Ich weiß, wie das angefochten ist und wie oft mich Dinge ablenken, die scheinbar wichtiger sind als momentan. Da ist der Schreibtisch noch schnell aufzuräumen. Als Argument, wenn der leer ist, kann ich mich besser konzentrieren. Oder noch schnell dieses oder jenes Telefonat zu führen. Dann ist das aus dem Kopf. Für mich macht es mehr Spaß, einen Finanzbericht zu machen oder eine Buchführung zu machen, als eine Bibelarbeit oder eine Predigt vorzubereiten oder zu beten. Das dürft ihr mir abnehmen. Und euch geht es mehr oder weniger sicherlich ähnlich. Ich glaube, dass wir da alle mehr oder weniger gleich gestrickt sind. Uns will vieles ablenken von dem, was Not ist. Und wir dürfen unser geistliches Leben nicht von persönlichen Stimmungen abhängig machen. Egal ob Bibellesen, Beten, Gottesdienstbesuch oder Ähnliches. Bekannte und beliebte Evangelikale reden damit unter anders. Ein Zitat: Wenn du keinen Bock auf Bibellesen oder Beten hast, dann geh lieber spazieren, das bringt dir dann mehr. Warte darauf, bis du innerlich dazu aufgelegt bist, sonst ist das überhaupt nicht effektiv. Das ist aber ein Trugschluss. Wenn ich darauf warte, bis ich innerlich dazu aufgelegt bin, mich mit Gottes Wort zu beschäftigen, dann kann ich lange warten. Der Herr belohnt Treue und Disziplin. Da muss ich noch viel lernen. Wir leben in einer Zeit, die uns mit Reizen geradezu überflutet. Die macht uns platt. Wir kommen ganz einfach nicht mehr zur Ruhe, weil immer irgendwo irgendwas piepst, tutet, klingelt. Da steht das Smartphone, der Computer, der Fernseher, das Auto und bieten ihre Nutzung an, bieten Dienste an, bieten Zerstreuung und Entspannung an. Wir sind immer irgendwie beschäftigt. In den Gemeinden merken wir das auch. Überall sind die Gebetsstunden und die Mahlfeiern die am schlechtesten besuchten Versammlungen. Und Corona beschleunigt das zurzeit auch noch. Zur gemeinsamen Bibelstunde am Dienstag kommen immer weniger. Dabei haben wir so ein tolles Thema zurzeit drauf, auch wenn das per DVD kommt. Ja, aber die Botschaft, die der Paul uns weiterzugeben hat, die ist sehr, sehr wertvoll. Ich habe den Eindruck, die gesamte Gemeinde befindet sich in einem Corona-Schockzustand. Wir müssen endlich wieder aufwachen. Und jetzt der eigentliche Schluss dieser Predigt, kurz und bündig. Ich will, und du kannst die folgende Aussage zum Gebet machen. Herr, schenke uns die Hingabe und die Liebe und die Selbstlosigkeit der Maria und die Aufopferung und Dienstbereitschaft der Martha, dass wir dir dienen und dich anbeten in dieser Welt. Amen.